Deutschlandfunk. Hintergrund. Zweimal vors Gericht. Der Streit um das Doppelbestrafungsverbot. Von Peggy Fiebig.
Liest man Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes, scheint die Sache eigentlich klar.
Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.
Diese Garantie, die das Grundgesetz da abgibt, wird auch Verbot der Doppelbestrafung genannt. Juristen nutzen auch gerne den lateinischen Ausdruck, nebis in idem. Aber der Deutsche Bundestag hat an diesem Grundsatz gerüttelt. Ein neues Gesetz erlaubt seit 2021, dass bei schweren Straftaten ein Prozess wieder aufgerollt werden kann, wenn es neue Beweise gegen einen Verdächtigen gibt. Auch dann, wenn der zuvor rechtskräftig freigesprochen wurde. Ob das noch mit dem Doppelbestrafungsverbot vereinbar ist, darüber streiten Juristen und Politiker seitdem. Nun liegt die Sache in Karlsruhe, beim Bundesverfassungsgericht. Die mündliche Verhandlung wurde auf den 24. Mai datiert. Ein Urteil wird später erwartet. Der Streit um das Verbot der Doppelbestrafung betrifft Fälle wie jenen von Friederike von Mühlmann. Sie starb in der Nacht des 4. November 1981. Ihr Vater, Hans von Mühlmann, schilderte in einem telefonischen Radiointerview des Südwestrundfunks, wie seine Tochter an jenem Abend von der Chorprobe nicht nach Hause kam.
Friederike, die war ja sehr musikalisch und die ging dann von einem Chor, an dem sie sang, da wollte sie nach Hause fahren. Mir wurde dann erzählt, sie hätte dann auf ihre 10 Groschen gehabt und wollte jemanden erreichen, der sie nach Hause fährt. Und das hat aber nicht geklappt und dann ist sie dann per Anhalter gefahren. Ne?
Per Anhalter gefahren. Ein paar Tage später fand man die Leiche der 17-Jährigen. Sie war vergewaltigt und erstochen worden. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft führten zu Ismet H. Zeugenaussagen, am Tatort aufgefundene Reifenspuren und Fasern an der Kleidung des Opfers belasteten ihn schwer. 4 Monate nach der Tat wurde Ismet H. wegen Vergewaltigung und Mordes angeklagt. Im Juni 1982 verurteilte ihn das Landgericht Lüneburg zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Später allerdings hob der Bundesgerichtshof das Urteil wegen eines Rechtsfehlers wieder auf und verwies den Fall an ein anderes Landgericht, das Landgericht Stade. Den Richtern dort reichten die vorliegenden Beweise gegen den mutmaßlichen Täter nicht aus. Es habe keine gesicherten Hinweise dafür gegeben, dass sich der Angeklagte am Tatort befunden habe, so das Gericht. Ismet H. wurde freigesprochen. Ein Schock für Hans von Mühlmann.
Naja, das war ja ganz beschissen, ne? So, Entschuldigung, wenn ich das so sage.
Der Vater des Opfers wollte die Entscheidung nicht akzeptieren. Er schaffte es, dass 2012, mehr als 30 Jahre nach der Tat, die seinerzeit gefundenen Beweise nochmals überprüft wurden. Und weil sich zwischenzeitlich die technischen Möglichkeiten zur Auswertung von DNA-Spuren deutlich weiterentwickelt hatten, fand man an Friederikes Sachen tatsächlich Spuren, die erneut auf Ismet H. deuteten. Aber Ismet H. war rechtskräftig freigesprochen worden. Und hier kommt der Grundgesetzartikel 103 Absatz 3 ins Spiel, das Verbot der Doppelbestrafung. Der Rostocker Rechtsprofessor Björn Schiffbauer erläutert die Bedeutung des Grundsatzes.
Das ist ein Kernbestand des Rechtsstaatsprinzips. Wir leben in einem Rechtsstaat. Und dann muss man sich als Mensch auch darauf verlassen können, dass der Staat einen in Ruhe lässt, wenn er einen einmal schon strafrechtlich verfolgt hat.
Und strafrechtlich verfolgt bedeutet auch, dass der Grundsatz nebis in idem, nicht zweimal in derselben Sache, auch dann gilt, wenn jemand in einem Verfahren bereits freigesprochen wurde, so Schiffbauer.
Der Freispruch besagt nämlich amtlich, der Staat hatte hier einen Verdacht, mich wegen einer Straftat zu verfolgen, konnte mir aber nicht nachweisen, dass ich diese Straftat auch tatsächlich begangen habe. Und auch damit soll Rechtsfrieden einkehren. Also wenn der Staat einmal einen Vorwurf erhoben hat, dann muss es mit einem gerichtlichen Urteil damit auch sein Bewenden haben.
Rechtsfrieden, darum geht es. Deshalb sieht das Gesetz ein Wiederaufrollen von rechtskräftig abgeschlossenen Strafprozessen nur in sehr, sehr engen Ausnahmefällen vor. Das Auftauchen neuer Beweise gehörte, zumindest bis vor 2 Jahren, nicht dazu. Das aber konnte und wollte Hans von Mühlmann nicht akzeptieren. Der Vater des Opfers im Telefoninterview des Südwestrundfunks.
Für mich war das immer unfassbar, dass ein Mann, obwohl es Möglichkeiten gibt, ihn zu verurteilen durch Nachweis, dass der frei rumläuft. So, das konnte ich mir nie vorstellen.
Mühlmann startete 2015 eine Online-Petition für eine Gesetzesänderung. Es müsste doch möglich sein, ein Verfahren wieder zu eröffnen, wenn neue, wissenschaftlich anerkannte Methoden einen freigesprochenen Täter überführten. Fast 200.000 Menschen unterschrieben die Petition und forderten:
Der Mörder von Friederike muss zur Rechenschaft gezogen werden.
Der Vergewaltiger und Mörder muss zur Rechenschaft gezogen werden.
Es geht um Gerechtigkeit.
Weil Mord nicht ungesühnt bleiben darf.
Die Petition fand ihren Weg in die Politik. Zwar gab es damals im Bundesjustizministerium Bedenken wegen eines möglichen Verstoßes gegen das verfassungsrechtliche Doppelbestrafungsverbot. Die Bundestagsabgeordneten von Union und SPD, die das Land damals noch in einer großen Koalition regierten, konnte Müllmann aber überzeugen. Die Fraktionen legten einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Und darin stand, unter welchen Bedingungen Strafprozesse wieder aufgerollt werden könnten. Nämlich, wenn
neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die allein oder in Verbindung mit früher erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte wegen Mordes, Völkermordes, des Verbrechens gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechens gegen eine Person verurteilt wird.
Mord, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen. Nur in diesen Fällen sollte das Verbot der Doppelbestrafung weichen dürfen. Gesetz zur Wiederherstellung der materiellen Gerechtigkeit sollte die neue Regelung heißen. Was aber bedeutet materielle Gerechtigkeit? Der Rostocker Verfassungsrechtler Björn Schiffbauer sieht den Begriff skeptisch.
Gerechtigkeit ist ein schönes Wort, nur sie hat oder trägt auch in sich, dass jede und jede einzelne Person ihre eigene Vorstellung von Gerechtigkeit hat. Und das macht das Ganze sehr subjektiv. Und subjektive Ausnahmen zu einem objektiven Verfassungsgrundsatz lassen sich nicht in die Waagschale werfen. Das gibt von vornherein eine Schieflage. Und das ist mein persönliches Problem mit der Begründung, aus Gründen der materiellen Gerechtigkeit muss es jetzt eine weitere Ausnahme zu dem Grundsatz Nebis in Idem geben.
Die Gegner des Gesetzesvorhabens betonen das Bedürfnis nach Rechtssicherheit, dem das Grundgesetz mit dem Verbot der Doppelbestrafung Rechnung tragen will. Auf der anderen Seite die Befürworter. In vorderster Linie der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner, selbst Jurist.
Warum machen wir das? Es ist, wie ich finde, schreiendes Unrecht, wenn einem Mörder seine Tat nachgewiesen werden kann, er aber nicht verurteilt werden kann, weil er zuvor freigesprochen worden ist. Und das können wir nicht hinnehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Sagte Fechner in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Juni 2021. Wenn es bestimmte Straftaten gibt, die nicht verjähren, wie eben Mord, so zeige das doch schon eine Wertung des Gesetzgebers, dass ein Mörder immer damit rechnen müsse, wegen dieser schwersten Straftat doch noch bestraft zu werden, argumentierte der SPD-Politiker damals.
Von dieser Wertung ausgehend muss deshalb eine Verurteilung möglich sein, wenn ein Täter freigesprochen wurde und dann aber doch nach dem Freispruch durch neue Beweismittel oder durch eine neue Auswertungsmöglichkeit früherer Beweismittel der Tatnachweis erbracht wird. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und deshalb wollen wir diesen Gesetzesentwurf beschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Auch Marco Lutschak, damaliger rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, setzte sich nachdrücklich für die Gesetzesänderung ein. Bei der Abwägung habe man es sich nicht leicht gemacht, betonte er während der Parlamentsdebatte.
Die Rechtskraft von Urteilen, das ist ein hohes Gut. Nicht zuletzt ist in unserer Verfassung in Artikel 103 Absatz 3 der Grundsatz mit Verfassungsrang ausgestattet, dass niemand wegen einer Tat zweimal bestraft werden kann. Das ist ein Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips. Aber zum Rechtsstaatsprinzip gehört auch die materielle Gerechtigkeit und der Rechtsfrieden. Und da muss man schon fragen, ist es wirklich ein Sieg des Rechtsstaats, wenn ein mutmaßlicher Mörder auf freiem Fuß bleibt? Ich glaube, nein. Das Festhalten an einem falschen Urteil, das kann niemals für Rechtsfrieden sorgen, wenn es sich um solch exzeptionelles Unrecht wie Mord oder Völkermord handelt.
Dann ging es ganz schnell. Mit der Mehrheit der Großen Koalition aus Union und SPD wurde nur knapp 2 Wochen nach der ersten Lesung das Gesetz verabschiedet. Das war im Sommer 2021. Die verfassungsrechtlichen Bedenken aber blieben. FDP und Grüne, damals noch in der Opposition, kritisierten das neue Gesetz und konnten sich dabei auf einen Teil der Sachverständigen in der Anhörung stützen. Auch der Bundespräsident zögerte zunächst, das neue Gesetz auszufertigen. Letztendlich unterzeichnete er es dann im Dezember 2021 doch. Aber Frank-Walter Steinmeier übersandte dem Deutschen Bundestag ein Schreiben, in dem er eindringlich an die Abgeordneten appellierte, Zitat, das Gesetz einer erneuten parlamentarischen Prüfung und Beratung zu unterziehen. Das ist bisher nicht geschehen, auch wenn Grüne und FDP als einstige Kritiker der Neuerung mittlerweile auf der Regierungsbank sitzen. Die Staatsanwaltschaft Verden in Niedersachsen. Mittlerweile ist der Fall Möhlmann hier angekommen. Nicht einmal 3 Monate nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes stellten die Strafverfolger beim zuständigen Landgericht einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Ismet H. Staatsanwalt Martin Schanz.
Stand ja schon dann rein tatsächlich länger im Raum, dass der seinerzeit Freigesprochene möglicherweise doch der Täter sein könnte. Und als es dann die Gesetzesänderungen gegeben hat, waren die Akten dann eben letztlich hierher zur Überprüfung übersandt worden. Und aufgrund der Gesamtumstände und dieser neuen Beweisergebnisse ging das relativ schnell, das eben zu überprüfen.
Der Staatsanwalt aus Verden sieht wenig Hürden für ein Wiederaufnahmeverfahren im Fall Möhlmann, nachdem das Verbot der Doppelbestrafung bei Mord per Gesetz aufgehoben wurde.
Erstens, der Tatbestand des Mordes verjährt nicht, also da haben wir kein Strafverfolgungshindernis. Das bisherige Strafverfolgungshindernis der Rechtskraft ist jetzt aufgebrochen. Dann haben wir eben eine vertretbare Entscheidung zu treffen, nämlich indem wir alle Gesamtumstände prüfen. Und die haben hier relativ deutlich dafür gesprochen, dass man diesen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens stellt.
Das Landgericht Verden folgte dem Antrag, erklärte den Wiederaufnahmeantrag für zulässig und ordnete Untersuchungshaft an. 40 Jahre nach dem Tod von Friederike von Möhlmann saß der mutmaßliche Täter nun wieder im Gefängnis. Vorübergehend, denn er legte mit seinen Anwälten Verfassungsbeschwerde ein. Karlsruhe setzte den Haftbefehl unter Auflagen aus und nun müssen die Richter entscheiden, ob die Einleitung eines Wiederaufnahmeverfahrens insgesamt rechtmäßig war. Und dabei geht es nicht nur um den Fall Friederike von Möhlmann, sondern um die grundsätzliche Frage, ob das neue Gesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Der Augsburger Strafrechtsprofessor Michael Kubizil gehört zu jenen, die meinen, ja, die neue Regelung ist verfassungsgemäß. Der Gesetzgeber dürfe die bisherigen Wiederaufnahmegründe fortentwickeln. Weil das Doppelbestrafungsverbot nicht absolut gelte, könne es gegen andere Rechtsgüter, wie beispielsweise die bereits erwähnte materielle Gerechtigkeit, abgewogen werden, so der Jurist. Es bleibe dann nur die Frage, ob das neue Gesetz
aus dem Rahmen springt, und zwar aus dem verfassungsrechtlichen Rahmen springt, oder ob es noch eine verhältnismäßige Fortentwicklung ist. Und da bin ich der Auffassung, dass es eine noch verhältnismäßige Fortentwicklung der geltenden Systematik ist.
Die Neuregelung des Gesetzgebers beziehe sich ja nicht nur auf Mordfälle, sondern auch auf andere schwerste Verbrechen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Man stelle sich zum Beispiel vor, dass
hier ein syrischer Folterarzt, der sind ja reihenweise angeklagt, gerade am OLG München, vielleicht freigesprochen wird. Dann gibt es in Syrien den lange erwarteten Regime-Change. Und dann lässt sich nachweisen, dass diese Person, die wir damals freigesprochen haben, tatsächlich in dem Foltergefängnis war und die Verbrechen die Menschlichkeit begangen hat. Und das sind also nicht nur uns so wichtige Normen, sondern der Weltgemeinschaft so wichtige Normen, dass ich glaube, wenn man das dann alles zusammenzieht und abwägt, dass diese Norm für verhältnismäßig achten kann.
Auch Professorin Tatjana Hörnle, Direktorin beim Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht, hält die neue Norm für verfassungsgemäß. Sie wünschte sich allerdings, dass es in der Debatte nicht nur um die ohnehin schwer fassbare materielle Gerechtigkeit auf der einen Seite gehe und den Schutz des Einzelnen vor einer Doppelbestrafung auf der anderen Seite, sondern
es geht um individuelle Rechte, und zwar auf beiden Seiten. Das heißt, wir haben ein individuelles Recht des Freigesprochenen, der sich darauf verlassen soll, dass er nicht nochmal vor Gericht muss. Auf der anderen Seite gibt es auch ein individuelles Recht. Und das ist was anderes als der abstrakte Wert Gerechtigkeit. Dieses individuelle Recht ist das Recht der Opfer von Straftaten und bei Tötungsdelikten der Angehörigen von Opfern. Ein Recht auf effektive Strafverfolgung.
Also, dass
der Staat sich mit dem Vorfall befasst, ihn untersucht, gegebenenfalls ein Strafverfahren durchführt und den Beschuldigten dann verurteilt.
Diese beiden Rechtspositionen habe der Gesetzgeber in einen angemessenen Ausgleich gebracht, sagt Tatjana Hörnle. Die Professorin würde sogar noch weitergehen und den Rahmen der für eine Wiederaufnahme in Frage kommenden Verfahren ausdehnen, etwa auf schwerste Sexualdelikte oder ganz schwere Körperverletzungen mit massiven Beeinträchtigungen. Das aber ist genau die Debatte, vor der der Frankfurter Strafrechtler und Kriminologe Tobias Singelstein von Anbeginn an gewarnt hatte. Er befürchtet einen Dammbruch.
Wenn man einmal damit anfängt, das sehen wir in verschiedenen anderen Bereichen des Strafrechts auch, dann liegt es nahe, das dann auch auszuweiten bei der nächsten Situation, wo vielleicht ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren wegen Totschlags oder wegen Vergewaltigung oder wegen eines schweren Raubes ansteht, wird man sich die Frage stellen, ja, wenn wir das in den Fällen machen, warum machen wir das denn nicht auch in den Fällen?
Damit aber, so meint Singelstein, würde man einen der wichtigsten verfassungsrechtlichen Grundsätze des Strafverfahrens aushebeln. Ihn ärgert daher auch, dass die rechtspolitische Debatte seinerzeit sehr einseitig emotional und ausschließlich fokussiert auf den Fall Müllmann geführt wurde.
Klar, kriminalpolitische Debatten auch in der Öffentlichkeit und in der Bevölkerung sind häufig aufgeladen, aber es kommt immer auch darauf an, wie man Fragen und Sachverhalte präsentiert. Und ich glaube, wenn man entsprechend deutlich machen würde, welche Funktion dieser Grundsatz des Doppelverfolgungsverbots hat und dass es eben ganz wichtiger rechtsstaatlicher Grundsatz ist, um auch Bürgerinnen und Bürger vor unberechtigter oder überlanger Verfolgung zu schützen durch den Staat, dann würden die Leute das vielleicht auch anders sehen.
Sagt Singelstein.
Wenn sie sich auch in die Situation versetzen würden, dass sie jemand sind, der jetzt in so einem Strafverfahren freigesprochen worden ist, dachte, er hat Rechtssicherheit und Rechtsfrieden und dann wird dieses Verfahren neu aufgerollt.
Denn dieses lebenslange Damoklesschwert, vor dem Singelstein und andere Rechtswissenschaftler warnen, schwebe ja nicht nur über dem zu Unrecht Freigesprochenen. Auch Menschen, die tatsächlich unschuldig sind, müssten bei neu auftauchenden Beweisen neue Strafverfahren fürchten. Deshalb sei es richtig, dass es hier rechtsstaatliche Grenzen gibt, sagt der Frankfurter Strafrechtler.
Im Strafverfahren gibt es immer ein Spannungsfeld zwischen materieller Wahrheit auf der einen Seite, also rauszufinden, was ist wirklich passiert, und Rechtsstaatlichkeit auf der anderen Seite. Ne? Weil im Rechtsstaat dürfen zum Beispiel auch bestimmte Ermittlungsmethoden nicht eingesetzt werden. Ja, ich darf keine Geständnisse erpressen oder erfoltern, weil es gibt Grundrechte, an die sich der Staat zu halten hat, die Freiheitssphäre der Bürgerinnen und Bürger garantieren. Und das bedeutet aber eben auch, dass wir im Strafverfahren materielle Wahrheit nicht immer erreichen können. Es gibt keine materielle Wahrheit um jeden Preis.
Auch wenn der Preis dafür sei, dass eben nicht alle Fälle aufgeklärt und nicht alle Taten geahndet werden könnten. Mit Spannung erwarten Rechtswissenschaftler und Rechtspraktiker nun, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Eine Entscheidung wird es voraussichtlich erst in einigen Monaten geben. Lehnen die Karlsruher Richter die Verfassungsbeschwerde ab, könnte das Verfahren gegen Ismet H. erneut aufgerollt werden. Dann ginge es nach 40 Jahren von vorne los. Alle noch verfügbaren Beweise müssten neu geprüft und neu gewürdigt werden. Und weil auch bei einer Wiederaufnahme die Unschuldsvermutung gilt, wäre auch ein erneuter Freispruch möglich. Hans von Müllmann, der Vater von Friederike, wird das alles nicht mehr erleben. Er ist im vergangenen Jahr verstorben.
Das war der Hintergrund. Zweimal vors Gericht. Der Streit um das Doppelbestrafungsverbot. Von Peggy Fiebig. Redaktion Ursula Welter.